Übrigens noch ein kleiner Hinweis, auch im Zusammenhang mit der Evaluierung. Das ist jetzt für die, die letztes Semester bei mir Rechnerarchitektur gehört haben. Ich habe ja auch so ein Profil bei meinprof.de. Und da hatte ich letztes Mal oder am Ende des letzten Semesters gebeten, wenn Sie mögen, dass Sie mich da auch bewerten. Ich frage dann nochmal nach, weil dann nur 2 oder 3 Bewertungen oder sowas gekommen sind aus einem sehr großen Kurs. Also falls Sie da einen Account haben und generell Dozenten bewerten können auf meinprof.de, wäre es toll, wenn Sie mir da auch irgendwie die Noten reinschreiben, die man da vergeben kann, weil ich versuche es in die bundesweiten Rankings zu schaffen. Und meinprof funktioniert so, dass man irgendwie 25 oder 30 Bewertungen haben muss, damit man bundesweit praktisch auftaucht. Also wenn man irgendwie nachguckt, wer ist der beste Informatikdozent oder sowas. Ich habe irgendwie erst 21 Bewertungen, deswegen tauche ich da nicht auf. Und es wäre schön, wenn noch ein paar da einfach auch schlechte Noten, wenn sie meinen, das war alles schlecht. Es geht nicht darum, dass ich jetzt überall die Top-Note habe, sondern einfach, dass ich die ausreichende Zahl an Bewertungen habe, um da gelistet zu sein. Das wäre nett. Okay, ich werde die restlichen Bögen dann am Ende der Stunde einsammeln. Sie können doch einfach auf den Tisch liegen lassen. Ich laufe dann durch den Gang und sammle das Zeug ein. Gut, dann machen wir weiter. Wir sind mit dem Scheduling schon fast durch. Der letzte Scheduler, den wir uns noch anschauen wollen, ist der Lotterie-Scheduler. Und das ist eine ganz lustige Variante, weil da mit dem Zufallsprinzip ein bisschen gearbeitet wird. Nach dem Zufallsprinzip wird es irgendwann ruhig werden im Raum. Irgendwann muss es ruhig werden, wenn die Veranstaltung um ist. Also die Idee ist hier, dass wir Lotterielose haben und wir geben jedem Prozess eine bestimmte Anzahl an Losen. Und der Scheduler geht jetzt nicht hin und verwaltet irgendwelche Warteschlangen oder sowas, sondern der macht einfach eine Losziehung. Sprich, der ruft irgendeine Random-Funktion auf und abhängig davon, wie viele Lose es insgesamt gibt, wählt er halt eines davon aus, guckt dann nach, welcher Prozess hat dieses Los und der Prozess darf laufen. Ja, und der bekommt dann zum Beispiel wie bei Round Robin ein bestimmtes Zeitquantum, dass er laufen kann und wenn das abgelaufen ist, wird er unterbrochen und dann wird wieder die nächste Losziehung gemacht und es wird wieder dadurch bestimmt, wer der nächste Prozess ist. Ja, da haben wir natürlich keinen Determinismus mehr in dem Verfahren drin, also es läuft irgendwie zufällig ab. Aber man kann ganz spannende Sachen damit machen. Man kann das nämlich nutzen, um praktisch das Verhalten eines Prioritäten-Schedulers zu simulieren. Wenn ich jetzt ein Verhalten haben möchte, dass ein Prozess doppelt so viel Laufzeit wie ein anderer kriegt, dann gebe ich ihm einfach die doppelte Anzahl Lose. Ja, das muss nicht heißen, dass wenn ich dann die ersten 10 Scheduling-Entscheidungen anschaue, dass der auch wirklich doppelt so oft drangekommen ist in den ersten 10 Schritten. Ja, aber wenn ich das System sehr lange Zeit laufen lasse, Sie kennen ja vielleicht Gesetz großer Zahlen, also irgendwann wird praktisch die theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung auch dann angenommen, ja, also die prozentuale Anteile, ja, die entsprechen dann genau den Wahrscheinlichkeiten. Und das heißt, wenn das lang genug läuft, dann kriege ich so eine sehr gute Annäherung an das gewünschte Verhalten. Und hier ist mal ein Beispiel dargestellt, wo wir eben so eine Priorisierung auch drin haben. Es gibt 4 Prozesse. Wir haben insgesamt 10 Lose und diese 10 Lose sind jetzt uneinheitlich verteilt. Der erste Prozess kriegt 4, der nächste 2, dann einer mit 3 Losen und einer mit einem Los. Und wenn der Scheduler jetzt läuft, dann macht er eben hier Glücksrad, wählt ein Los aus, im Beispiel das Los Nummer 5 und dann würde halt der Prozess 2 ausgeführt werden. Und jetzt gibt es nicht nur die Möglichkeit, damit Priorisierung zu machen, sondern wir können auch was ganz Spannendes machen, Gruppenbildung und Lostausch. Und die Idee ist hier, wenn Sie auf einem System so Client-Server-Anwendungen haben, also auf demselben Rechner läuft sowohl eine Serverkomponente als auch mehrere Clients, die Anfragen an diesen Server stellen, dann ist es ja so, in einem normalen System sind es halt alles einzelne Prozesse. Es gibt den einen Serverprozess und dann mehrere Client-Prozesse. Und der Serverprozess wird die meiste Zeit nichts zu tun haben. Also wenn er ausgewählt wird, dann sagt er, es liegen keine Anfragen für mich vor und gibt direkt wieder ab, irgendwas in der Form. Ja, oder er dreht eine Endlosschleife und wartet darauf, dass irgendwas für ihn reinkommt, was er bearbeiten soll. Und die Clients, die sind halt auch unterschiedlich aktiv. Das sind vielleicht interaktive Programme, wo jemand dran sitzt und irgendwas macht. Weiß man nicht, wie die sich verhalten. Die können mal ganz, ganz viel tun und viele Anfragen an den Server stellen und dann machen sie mal eine Weile wieder nichts. Und man kann jetzt mit Hilfe von diesen Losen das ganz vernünftig machen, dass man sagt, Lose werden zunächst nur an die Clients vergeben. Ja, weil Clients sind Anwendungen, die machen ständig irgendwas und ab und zu schicken die halt mal eine Anfrage an den Server. Der Server kriegt am Anfang keine Lose. Und in dem Moment, wo der Client jetzt seine Anfrage an den Server schickt, gibt er ihm auch die Lose. Ja, das muss natürlich dann der Scheduler irgendwie verstehen. Also da muss es eine Systemfunktion, ein System Call geben, wo man sagt, transferiere 3 Lose an den Serverprozess. Ja, und der Client gibt praktisch alle seine Lose an den Server ab und dadurch wird er sofort beendet. Ja, weil wer keine Lose hat, der darf nicht laufen. Der kann ja vom Scheduler nicht ausgewählt werden. Der Server hat jetzt auf einmal wieder Lose, nämlich die von dem einen Client. Und das heißt, dass er irgendwann im Rahmen dieses zufälligen Auswahlverfahrens, ja, wird er irgendwann drankommen, wird die Anfrage von dem Client bearbeiten und kann dann, wenn er praktisch die Antwort zurückgeschickt hat, auch wieder die Lose zurückgeben an den Client. Dann ist der Server wieder tot, ja, weil er wieder vom Scheduler nicht ausgewählt werden kann. Und der Client kann wieder aktiviert werden, denn der hat jetzt wieder Lose. Ja, und dann kann er das Ergebnis halt bearbeiten und irgendwas damit machen. Und das Elegante ist, dass die Power vom Server praktisch skaliert mit der Anzahl der Anfragen. Weil wenn Sie jetzt 10 Client-Prozesse haben und die schicken gleichzeitig oder ungefähr gleichzeitig ihre Anfragen an den Server, dann geben die ihm auch alle 10 ihre Lose. Wenn das also jeweils 3 am Anfang waren, dann hat der Server auf einmal 30 Lose. Der ist also jetzt ein super Prozess, der vom Scheduler ständig ausgewählt wird, weil die Wahrscheinlichkeit, eins von diesen 30 Losen, die er hat, zu ziehen, die ist halt viel höher. Ja? Das heißt also, man muss dann nicht mehr gucken, wie ist die Auslastungssituation für den Server, sondern es ergibt sich einfach anhand der Lose, die hin und her geschoben werden, dass der Server automatisch bei hoher Auslastung mehr Rechenzeit bekommt. Ja? Also ich habe sowas noch nirgendwo im Einsatz gesehen, aber es steht halt in manchen Büchern als theoretisches Beispiel für einen Scheduler drin und ich finde den Ansatz zumindest ganz charmant. Wenn man das jetzt Ganze für Priorisierung verwendet, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, das Ganze ist natürlich nur statistisch korrekt in dem Sinne, dass wenn man das System unendlich lange laufen lassen würde, wir dann eine exakte Aufteilung kriegen. Also wenn wir eben sagen, 2 Prozesse, einer hat doppelt so viel Lose wie der andere, dann würde man ja erwarten, dass der mit den doppelt so lang, dass der 2/3 der Rechenzeit kriegt und der andere kriegt 1/3. Ja? Und das stimmt nur, wenn man das unendlich lange laufen lässt. Ja, weil nur in praktisch dieser Grenzwertbetrachtung wird es wirklich angenommen. Wenn man nur 100 Einheiten zum Beispiel laufen lässt, also 100 mal die Scheduling-Entscheidung, dann wird man irgendwas kriegen wie 30-70 oder 35-65, ja, irgendwas, was nicht genau das Ganze ist, aber es nähert sich halt an. Und wenn Sie jetzt nicht nur Prozesse haben, die immer nur eine Zehntelsekunde laufen und dann wieder verschwinden vom System, dann kann man schon sagen, dass das Ganze vernünftig funktioniert. Okay, das ist inhaltlich das gewesen, was ich Ihnen zu Scheduling sagen wollte. Hier ist nur für die es interessiert, ein kurzer Ausblick, was man noch machen kann. Wir haben bis jetzt nur darüber gesprochen, wie Scheduling funktioniert, wenn wir eine CPU haben. Ja, also es ging immer nur darum, diese eine CPU einem der Prozesse zuzuteilen. Wenn Sie ein SMP-System haben, also dass Sie mehrere CPUs oder mehrere CPU-Kerne haben, ja, dann haben Sie natürlich andere Möglichkeiten. Die erste Sache, die Sie machen können, ist, Sie können sagen, will ich die CPUs alle gleich behandeln oder mache ich so ein Master-Slave-System? Na, also es gibt beide Varianten. Die erste Variante würde heißen, im Prinzip läuft das Betriebssystem auf allen CPUs und damit läuft auch der Scheduler auf jeder CPU separat und dann finden halt immer, wenn so eine Zeitscheibe irgendwo abgelaufen ist, wird lokal auf dieser CPU der Scheduler den nächsten Prozess zum Beispiel auswählen. Ja? Und dann ist es praktisch egal, ob irgendwas auf der ersten oder auf der dritten CPU läuft, das ist irgendwie transparent, da gibt es keinen Unterschied. Und die Alternative ist, dass Sie so ein Master-Slave-System machen, dann gibt es eine Master-CPU, nur auf der läuft das Betriebssystem, Also das ist nicht in Kopie auf allen anderen CPUs auch drauf. Die anderen CPUs sind praktisch Slaves und können nur Anwendungen ausführen. Das heißt, es muss dann der Scheduler auf dem Master auch die Entscheidung treffen, einen bestimmten Slave mit einem neuen Prozess zu versorgen. Ja, dann haben wir also ein nicht mehr symmetrisches Bild. Es gibt dann eine ausgezeichnete CPU, die alle Entscheidungen trifft und die anderen sind nur noch zum Rechnen da. Dann kann man fragen, macht man eine feste Zuordnung eines Prozesses zu einer CPU? Ja, das hat Vorteile. Wir haben ja in Rechnerarchitektur über diese ganzen Caching-Geschichten gesprochen. Und sie verlieren halt, wenn sie einen Prozess von einer CPU zur nächsten migrieren, verlieren sie die Daten im CPU-Cache. Ja, sie verlieren die eventuell auch einfach schon dadurch, dass sie Context-Switche machen. Da haben wir ja verschiedene Modelle gesehen, wo also praktisch der Cache komplett invalidiert wird, wenn man einen Context-Switch macht, also wenn ein anderes Programm laufen soll, ja, weil ja die Daten, die da drin stehen, bedeutungslos geworden sind für den nächsten Prozess. Aber wir haben gesehen, es gibt auch dieses Modell, wo man einen relativ großen CPU-Cache hat und dann merkt man sich, zu welchem Prozess eine Cache-Line gehört. Ja, und wenn man das hat, dann würde praktisch auch über das Scheduling hinaus könnten Cache-Einträge überleben, wenn der Prozess das nächste Mal drankommt. Und das geht aber nur, wenn er nicht die CPU wechselt. Andererseits ist es halt sehr inflexibel, wenn man einen Wechsel der CPU verbietet, weil dann könnte es sein, dass man es irgendwie hingekriegt hat, mehrere CPU-intensive Prozesse auf einer CPU zu binden und die wechseln sich dann da ab. Und gleichzeitig sind aber andere CPUs komplett frei, ja, und idlen da sekundenlang rum und tun nichts. Das muss man dann halt abwägen und fragen, welches Szenario wird häufiger eintreten. Ja, wenn man also dann sagt, in der Regel wird das vorkommen, dass es zu solchen langen Idle-Phasen kommt, dann ist es natürlich billiger, den Prozess rüberzuschieben auf die andere CPU, auch wenn er dann das ganze Zeug aus dem RAM neu lesen muss, ist dann immer noch besser, als die CPUs einfach leerlaufen zu lassen. Ja, im Zusammenhang mit diesem Master-Slave oder Gleichbehandeln, das hatte ich schon gesagt, gibt es eben auch die Möglichkeit zu sagen, das Betriebssystem läuft nur auf einer CPU oder es läuft auf mehreren. Das hat dann wieder Konsequenzen, die auch in das Thema Synchronisation reinreichen, was jetzt als nächstes kommt, nämlich die Frage, was bedeutet das denn, wenn auf jeder CPU der Scheduler läuft? Und wenn er zum Beispiel gleichzeitig auf jeder CPU läuft und es eine globale Warteschlange gibt, wo die Prozesse drin sind, ja, dann würde ja jeder der vier Scheduler den ersten Prozess in der Warteschlange auswählen und dann den praktisch auf allen CPUs laufen lassen, was man nicht will. Ja, also da kriegt man ein Problem, was man mit Synchronisation lösen kann. Dann gibt es etwas, das nennt sich Gang Scheduling. Da steckt die Idee dahinter, dass man, das macht man nicht auf normalen Rechnern, sondern auf so Supercomputern mit 1000 CPUs. Ja, und es gibt parallele Programme, die so geschrieben sind, dass die nur optimal laufen können, wenn die eine vorgegebene Anzahl an CPUs zur Verfügung haben. Weil die sind so gemacht, dass die meinetwegen 100 Threads aufmachen und diese 100 Threads, wenn nicht jeder von denen eine CPU kriegt, gleichzeitig, sondern einer davon gerade pausieren muss, dann läuft das Programm nicht effizient. Ja, weil die schicken sich ständig irgendwie Nachrichten gegenseitig zu und das Ganze läuft nur vernünftig durch, wenn die wirklich alle genau gleichzeitig rechnen. Und wenn Sie Gang Scheduling machen, dann heißt das, Sie können ein Programm starten und dem Scheduler dabei einen Hinweis geben, dieses Programm bitte immer mit 100 CPUs ausführen. Ja, und dann wird er auf seinem Riesensystem mit 1000 CPUs, dann muss er halt Zeitslot finden, wo 100 CPUs frei sind. Und wenn er den findet, dann packt er den Prozess da rein. Das kann aber sein, wenn Ihre Anforderungen so hoch sind, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich brauche 800 CPUs und es gibt nur 1000, dass Sie dann vielleicht mehrere Minuten warten müssen oder auch Stunden, bis der Prozess irgendwann drankommt. Aber irgendwann kommt er dann dran und dann läuft er super effizient. Ja, also das ist nichts für interaktive Systeme, sondern das ist für diese Systeme, wo sie eben die Jobs einfach in eine Warteschlange stellen und sagen, irgendwann kriege ich ein Ergebnis. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem letzten Punkt gemeint habe, dynamisches Scheduling. Ignorieren Sie den einfach. Okay. Haben Sie zum Scheduling noch Fragen? Dann schauen wir uns noch kurz die Einführung des nächsten Themas an. Ja, also das nächste Thema ist Synchronisation und Deadlocks. Und nur kurz ein Überblick, was das soll. Ich glaube, die wesentlichen Sachen habe ich auch ganz am Anfang in der Einführung schon mal erzählt. Die Idee ist hier, dass wir, wenn wir irgendwie ja, parallele Programme haben, die aus mehreren Prozessen oder Threads bestehen und auf gemeinsame Daten zugreifen, dass es dann Probleme geben kann, wenn die Zugriffe irgendwie in ungünstigen Reihenfolgen kommen. Ja, bei Threads macht man das in der Regel so, dass man halt gemeinsame Speichervariablen einfach ausliest und beschreibt. Da kann so ein Effekt auftreten. Bei Prozessen ist es natürlich nicht möglich, da haben sie keinen gemeinsamen Speicher und dann müssten sie Umwege gehen und zum Beispiel eine Datei gemeinsam nutzen. Ja, es können mehrere Prozesse dieselbe Datei zum Lesen und Schreiben öffnen. Und was auch noch passieren kann, als Beispiel, was direkt im Betriebssystem passiert, also nicht in der Anwendung, sondern im System selber, das wäre das, was ich eben beschrieben habe, dass eben der Scheduler auf mehreren CPUs gleichzeitig ausgeführt wird und er sieht dieselben Warteschlangen. Ja, und es darf jetzt nicht passieren, dass eben der gleiche Prozess vorne aus der Warteschlange zweimal rausgenommen wird von zwei Schedulern auf zwei CPUs und dann fangen die beide an, diesen Prozess zu bearbeiten. Im günstigsten Fall wäre das eine Verschwendung von Ressourcen, im schlimmsten Fall passieren unvorhersehbare Dinge, wenn der Prozess auf einmal doppelt läuft. Also eher wahrscheinlich ist das, dass das alles irgendwie dann zugrunde geht daran. Und Probleme, die da entstehen können, die muss man praktisch vermeiden, indem man ja Mittel der Synchronisation verwendet, wo wir eine Reihe von Möglichkeiten kennenlernen werden. Sie haben alle Java programmieren gelernt, oder? Dann haben Sie vielleicht schon Monitore in Java gesehen. Das Schlüsselwort synchronized, was man an eine Methode dran schreiben kann. Also das ist eins von den Möglichkeiten oder eine von den Möglichkeiten, die man hat, um für Synchronisierung zu sorgen, und wir werden noch andere Sachen sehen, sogenannte Mutexe und Semaphore, etwas einfacher strukturiert als ein Monitor. Und hier erstmal als Beispiel, was jetzt schief gehen kann. Wir nehmen zwei Prozesse oder ersetzen es besser durch Threads, weil hier auf eine gemeinsame Variable zugegriffen wird. Ja, also ich kann es auch mal direkt hier reinschreiben, zwei Threads. Ja, die erhöhen jeweils einen Zähler. Sie haben eine globale Zählervariable W, da steht am Anfang 10 drin und der Code sagt im Prinzip, lies den Wert aus der Speicheradresse aus, erhöhe den um 1 und schreibt das Ganze an eine andere Adresse zurück. Und dann sagen Sie hier, das in beiden Threads, und hier kommt es jetzt zu einem Kontext-Switch, nachdem der erste Thread den Wert erhöht hat. Ja, und dann liest der zweite, der liest auch den Wert, der kriegt denselben Wert, weil da noch nicht der neue Wert zurückgeschrieben wurde, macht auch seine Erhöhung, dann schreibt er seinen Wert zurück. Das ist hier lokal richtig, was hier passiert ist. Der hat 10 gelesen und schreibt 11 zurück. Aus Sicht von dem anderen ist es auch richtig, was der macht. Der kommt nämlich danach wieder dran, hat auch 10 gelesen und schreibt auch 11 zurück. Im Ergebnis wird also zweimal der Wert 11 geschrieben und ja, beide Threads haben das Gefühl, ordentlich gearbeitet zu haben. Die haben nichts falsch gemacht. Aber trotzdem würde man erwarten, wenn man zweimal erhöhte Zähler aufruft, dass da halt 12 rauskommt und nicht 11. Ja? Das heißt, was wir irgendwie erzwingen wollen, ist, dass wir eine dieser beiden Ausführreihenfolgen kriegen. Entweder darf der erste Thread komplett arbeiten vom Lesen, Verändern und Zurückschreiben, ja, das alles zusammen, und dann macht es der zweite vollständig oder in umgekehrter Reihenfolge. Aber kein Mischmasch, wo es mittendrin zu einer Unterbrechung kommt und dadurch dann praktisch falsche Werte geschrieben werden. Ja. Und das Problem, dass wir dieses Verhalten überhaupt kriegen können, liegt daran, dass diese Ansammlung von Operationen nicht atomar ist. Ja, denn der Scheduler kann halt zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Thread unterbrechen und einen anderen dran nehmen. Oder was genauso passieren könnte, wenn Sie mehrere CPUs haben, dass dieselbe Funktion halt auf zwei CPUs einfach gleichzeitig ausgeführt wird. Ne? Dann kriegen Sie dasselbe Verhalten raus. Dann brauchen Sie gar nicht einen Scheduler bemühen für dieses Problem, sondern dann läuft es einfach parallel. Und was man jetzt machen wird, ist, dass man versucht, alle Teile im Code zu identifizieren, wo eben auf gemeinsam genutzte Daten zugegriffen wird. Sie müssen also einen Überblick darüber haben, was habe ich für Daten und was für Teile meines Programms können irgendwie parallel laufen in verschiedenen Threads. Ja, und dann werden Sie dafür sorgen müssen, dass es nicht passieren kann, dass eben gleichzeitig auf die Daten zugegriffen wird. Und das werden wir gegenseitiger Ausschluss nennen. Ja, das heißt im Prinzip, sobald einer anfängt, irgendwas mit den Daten zu machen, darf kein anderer auch damit anfangen. Es muss also irgendeine Art von Sperre eingeführt werden, ja, das einfach verhindert, dass ein anderer Thread oder Prozess dasselbe macht. Dasselbe Problem kennen Sie wahrscheinlich auch aus Datenbanken, wenn Sie schon eine Einführung in Datenbanken hatten. Ja, da gibt es so ein Transaktionskonzept. Und Transaktionen haben unter anderem Eigenschaft, hat glaube ich 4 Eigenschaften oder so, die wichtig sind. Und 2 davon sind atomar und isoliert. Und dieses atomar bedeutet, dass praktisch, wenn eine Transaktion begonnen wird, sie am Stück vollständig abgearbeitet werden muss. Darin steckt auch, wenn dann irgendwann in der Mitte was fehlschlägt, dass die Sachen davor wieder rückgängig gemacht werden, ja, so eine Art Rollback stattfindet. Und das ist hier praktisch jetzt dasselbe Beispiel für Datenbanken, wenn Sie irgendwie über SQL zunächst den Kontostand irgendwie abfragen und dann ein neues Ergebnis berechnen und das dann mit einem anderen SQL-Statement zurückschreiben, dann darf das zwischendrin nicht unterbrochen werden durch eine andere Transaktion, die dasselbe macht. Ja, weil wenn das passiert, dann haben Sie genau dasselbe Problem. Ich glaube, da habe ich eventuell in der Einführung das Beispiel mit den beiden Geldautomaten erzählt. Wenn Sie 2 Geldautomaten haben, stecken da zeitgleich Ihre EC-Karte rein, also brauchen halt eine Kopie von der Karte, ja, und fordern an beiden Geldautomaten einen Betrag X an, dann könnten Sie, wenn das nicht richtig programmiert ist, es schaffen, praktisch 2-mal 100 Euro abzuheben, aber es werden nur 100 vom Konto abgebucht. Ja, und das geht natürlich nicht, weil eben dafür gesorgt wird, dass diese ganze Operation, Abfrage des Kontostands und bis hin zum Zurückschreiben des neuen Kontostands, dass die als ein zusammenhängender Block atomar abgearbeitet wird. Und ja, damit werden wir uns dann weiter in der nächsten Vorlesung beschäftigen, weil die restlichen 3 Minuten schaffe ich den nächsten Themenblock nicht mehr. Okay, das war's dann.